Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Sei du selbst. Wie das geht und wie man das als Kind und Jugendliche herausfinden kann, darum geht es in den Büchern, die wir heute vorstellen. Wenn man nämlich von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschoben wird, ist es gar nicht so leicht herauszufinden, wer man ist. Und umso wichtiger. So ergeht es der Erzählerin in Alex Wheatles Jugendroman Homegirl. Dazu gleich mehr in den Büchern für junge Leser. Zuerst kümmern wir uns um Bilderbücher. Und zwar um solche, die Mut machen wollen. Kinder sind ganz besonders empfänglich für Stimmungen und Schwingungen und spüren, so sehr man sie auch davor schützen will, die Unsicherheit, die Anspannung, die Sorgen, die derzeit in der Luft liegen. Da helfen nur Ermutigung, Bestätigung, gegebenenfalls Trost, auch durch Bücher. Wie man durchaus auch die ganz Kleinen literarisch unterstützen kann, das macht Das kleine Ich bin ich von Mira Lobe schon seit 1972 vor. Christine Knödler hat sich die aktuelle Bilderbuchproduktion auf Titel hin angeschaut, die Kindern Mut machen wollen. 4 Bilderbücher empfiehlt sie jetzt.
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstermutigung sind nicht allen gleichermaßen in die Wiege gelegt. Sie lassen sich aber wecken und üben. Erster Schritt: Trau dich zu träumen. So wie der Dackel in Rogers Pommesbude des kanadischen Kinderbuchautors und Illustrators Roger aus dem Französischen von Anne Thomas. Das liest sich so.
Roger war kein Hund, der bellend dem Postboten hinterherwetzte, Radfahrer in die Waden zwickte oder zu kläffen anfing, sobald ein Auto an ihm vorbeifuhr. Diese Dinge fand er müßig. Viel lieber träumte er vor sich hin. Wenn ich ein Mensch wäre, dachte er, könnte ich Astronaut werden oder Steptänzer oder Countrysänger oder, warum eigentlich nicht, Friseur.
Nun ließe sich mit Fug und Recht sagen, Mensch, Roger, du bist ein Hund. Und ein Hund ist ein Hund ist ein Hund. Aber es gibt ja die Fantasie, es gibt die Träume und es gibt das Bilderbuch. Dass Tiere vermenschlicht werden und Grenzen zum Überschreiten da sind, hat Tradition. Entsprechend wird der Dackel seinem Traum folgend Pommesbudenbesitzer und im Hand, nein, im Pfotenumdrehen berühmt. Schon greift der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Als solcher reist Roger um die Welt bis zum Nordpol, zum Weihnachtsmann, versteht sich. Mit seinem ersten auf Deutsch erschienenen Bilderbuch frönt der bereits vielfach ausgezeichnete Kanadier Roger einer leicht absurden Übertreibungsdramaturgie. Zu der gehört der Pommes-Höhenflug an der Wall Street genauso wie die Idee, in Kenia Pommes ausgerechnet mit Schokoladensoße zu servieren. Wie bunt die Weltenbürgerinnen und Bürger sind, sieht ohnehin jedes Kind auf großzügigen Porträts. Auch die Mensch-Hund-Wortspiele werden gelegentlich bis zur Karlauer Grenze strapaziert. Doch das sind nur minimale Winseleien. Die Grundstimmung in Rogers Pommesbude ist heiter bis aufgeräumt. Man braucht nur die lachenden Gesichter der Menschen zu zählen oder die Bildabfolge zu betrachten. Erst könnte der kleine Träumende am Randsteher in den großzügig großformatigen Stadtansichten beinahe übersehen werden. Dann macht er als König der Pommes mit Krönchen Bella Figura. In klarer Ästhetik und flächiger Farbigkeit sind die Bilder schön, charmant und ohne Brüche. Selbst graue Tage sehen trotz Regen gut aus. Der Text spricht allerdings eine andere Sprache.
Eines Tages wurde Roger plötzlich melancholisch. Zwar hatte er eine Weltreise gemacht und überall seine Pommes verkauft, aber mit der Königskrone war er auch nicht glücklicher als zuvor. Stattdessen verirrte er sich wieder im Gedankendickicht.
Bei all dem Hype ist Rogers Herz nämlich auf der Strecke geblieben. Klar, dass der universellste aller Wünsche in diesem Träume-Trommelwirbel trotzdem aufgehen wird. Letzter Satz der fröhlich individuellen Mutmachung mit Garantie auf Wunscherfüllung.
Das Leben war wundervoll. Wuff.
Dass das Leben nicht wundervoll ist, jedenfalls nicht für alle und nicht überall, ist der Ausgangspunkt von Axel Schäfflers Einfach nett, ein Buch über das Freundlichsein mit Bildern von 38 netten Illustratoren. Illustratorinnen sind übrigens auch dabei, doch auf dem Cover gehen sie in der männlichen Pluralform auf bzw. unter. Das ist zwar nicht so nett, schlägt man das Buch aber auf, ist die Perspektive dafür umso eindeutiger. Axel Schäffler, geht es um ein besseres Leben für alle. Entsprechend lesen sich seine Mutmachungen wie eine Charta des Anstands und der Menschlichkeit.
Wir können zuhören, wenn jemand traurig ist. Wenn jemand Angst hat, können wir seine Hand halten. Wenn jemand sich alleine fühlt, können wir ihn umarmen.
Zugegeben, manche der Tipps sind durch Corona überholt. Social Distancing war schließlich mal ein Fremdwort. Unterm Strich aber halten mehr Hilfsbereitschaft, mehr Toleranz, Solidarität und Verantwortung das, was der Titel verspricht. Sie sind einfach nett. Es klingt ein bisschen harmlos, ein bisschen oldschool und ist es ja auch. Und doch wird eine solche Werteschmiede vor dem Hintergrund von Shitstorms und anderen Entgleisungen, von Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Gewalt zunehmend wichtig. Sie empfiehlt freundlich sein als Gegengift, Höflichkeit als Voraussetzung für Achtsamkeit, Respekt und einen besseren Umgang mit Menschen, Tieren, der Umwelt und der Welt. Trotzdem, war das Bilderbuch als Sparte nicht schon weiter, weniger explizit lehrreich? Doch da sind ja die Illustrationen aus aller Welt. Die Crème de la Crème hat mitgemacht. Die verschiedenen Stile, Techniken und Ausdrucksformen schärfen den Blick. So gesehen kann einfach nett ein Augenöffner sein, in ästhetischer und ethischer Hinsicht.
Nett zu sein ist ein schönes Gefühl und außerdem ist es eine richtig gute Idee. Denn wenn jeder nett ist, schaffen wir alle zusammen eine bessere Welt.
Und dann ist da noch »Was du nicht alles kannst« von Davina Bell, illustriert von Alison Kalpois. Ermutigung präsentiert sich hier in einer Vielzahl attestierter Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das Ziel – Vertrauen und Selbstvertrauen über Bestätigung und Selbstbestätigung zu generieren.
Du kannst super Krallen malen und mit Dino-Fakten prahlen. Deine Flieger sind die größten. Du bist gut im Leute trösten. Lachen, krachen, Blasen machen. Vom Winde verweht, weißt du, wo's lang geht. Schätze finden, Blumen pflanzen. Ukulele, lass uns tanzen.
Die allzu oft holprigen Verse, übersetzt von Katrin Köller, springen hin und her und kreuz und quer. Was abwechslungsreich sein könnte, wirkt willkürlich und oft an den Haaren herbeigezogen, als gelte es, einen Katalog ungewöhnlicher Höhenflüge abzuarbeiten. Immerhin helfen die Illustrationen von Alison Kalpois mit viel Neon, Tempo und skizzenhafter Leichtigkeit auf die Sprünge. Kinder, Dinos, Monster in allen Farben und Verkleidungen flippen und fliegen über die Seiten. Dem Entdecker mit Tropenhelm ist eine Piratin zur Seite gestellt. Die Botschaft, es gibt keine Grenzen, weder soziale noch der Bildung der Hautfarben oder Geschlechter. Fantasie, Kunst, Spiel und Lebensfreude verbinden alle Kinder dieser Welt. Letzter Satz dieses Sammelsuriums der Selbstermutigung. Jedes Kind ist einzigartig.
Sie und du und er sind smart, ich, wir alle, auf unsere Art. Und niemand kann ganz haargenau dasselbe wie du, so gut, so schlau.
Das fällt in die Rubrik »Zu schön, um wahr zu sein« und so bleibt, was du nicht alles kannst, zu glatt, zu dekorativ, zu sehr an der Oberfläche. Gutes Zureden allein ist eben nicht automatisch gut. Das Feuerwerk an Zuspruch erstickt jede Eigeninitiative im Keim. Höchste Zeit für das Bilderbuch des Kieler Künstlers Jens Rasmus. Juhu, letzter, die neue Olympiade der Tiere.
In der letzten Reihe saß der Elefant. Er hatte sich ganz nach oben gesetzt, damit er niemandem die Sicht versperrte. Doch eigentlich wäre das nicht nötig gewesen, denn bei einer Tierolympiade schaute sowieso niemand richtig zu. Es waren jedes Mal dieselben Tiere, die gewannen.
Kein Wunder schläft der Elefant ein. Er rumpelt von der Tribüne, fegt Elch, Schwein, Esel, Hase und all die anderen mit in den Abgrund. Es muss sich etwas ändern. Ausgerechnet die Kleinen haben die zündende Idee.
»Ich weiß was«, meldete sich der Hamster. »Es müssten einfach mal andere gewinnen.«
»Stimmt«, nickte der Regenwurm.
»Und zwar die, die sonst immer verlieren«,
fuhr der Hamster fort und schlug mit der Faust in die Hand.
»Ihr habt recht«, sagte die Zwergmaus. »Und es ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur die Regeln ändern. Ab jetzt gewinnen immer die, die verlieren.«
»Hä?«
sagte der Marienkäfer.
»Es gewinnen immer die, die verlieren?«
»Genau.«
»Und wer verliert dann?«
die, die gewinnen. Ich dachte, die verlieren. Ach, ihr werdet schon sehen,
sagte die Zwergmaus.
Und das tun wir. Auf den Schwarz-Weiß-Skizzen genauso wie auf den opulenten, farbigen Bildern. Die wechseln sich im Buch nämlich ab. Auch für den Inhalt gilt, Juhu, Letzter lässt sich auf vielen Ebenen lesen. David gegen Goliath steckt genauso drin wie das Höher, Schneller, Weiter, Mehr unserer Zeit und was uns das alles eingebrockt hat. Folgerichtig werden bestehende Systeme umgekrempelt. Die Ersten werden die Letzten sein und andersherum. Der individuellen Ermutigung zu mehr Selbst, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstermutigung ist hier eine grundsätzliche Mutmachung mit politischer Dimension zur Seite gestellt. Ein derart souveränes und beiläufiges Infragestellen kapitalistischer Grundsätze hat das Bilderbuch bislang jedenfalls noch nicht gesehen. Vor allem aber ist Juhu, Letzter, die neue Olympiade der Tiere, eine in Wort und Bild großartig erzählte Geschichte. Gewonnen! Goldmedaille. Wir applaudieren.
Christine Knödler applaudiert Jens Rasmus zu seinem Bilderbuch Juhu, Letzter, die neue Olympiade der Tiere. Außerdem empfahl sie Bilderbücher von Roger, Axel Scheffler und Davina Berl. Die Liste der Titel mit allen bibliografischen Angaben finden Sie auf unserer Seite www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Dort finden Sie auch bereits einen zumindest kurzen Text zum folgenden Buch, denn der britisch-jamaikanische Autor Alex Wheatle, der schafft es mit schöner Regelmäßigkeit mit seinen Büchern auf die Liste der besten 7 Kinder- und Jugendbücher, die wir jeden Monat hier im Deutschlandfunk vorstellen. Sein neues Buch wollen wir Ihnen aber nochmal ausführlich ans Herz legen. Wie immer hat die Geschichte darin viel mit dem Autor selbst zu tun. Alex Wheatle ist großteils im Kinderheim aufgewachsen, als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten, hat im Gefängnis gesessen und dort seine Liebe zur Literatur entdeckt. Er sagt, sie habe ihn gerettet. Heute sieht er es als seine Mission an, Leselust bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Auf Deutsch erscheinen seine Jugendromane im Verlag Antje Kunstmann, so auch der neue Homegirl. Maria Backer hat das Buch gelesen und Alex Wheatle dazu befragt. Ihr Beitrag beginnt mit der Stimme der Protagonistin Naomi.
Das ist ein Perverser, schrie ich. Ich schnallte mich an und stellte dabei einen Grime-Sender im Radio ein. Ich wusste, sie hasste das.
Naomi ist das titelgebende Homegirl im Buch von Alex Wheatle. Wobei ihr genau das fehlt. Ein Zuhause, in dem sie sich aufgehoben und wohlfühlt.
Louise sah mich an, als wollte sie mir eine runterhauen. Durfte sie aber nicht. Sie war meine Sozialarbeiterin und hatte Probleme, den Wagen anzulassen. Ihre Hände zitterten.
Louise, die Betreuerin, hat inzwischen etliche Versuche unternommen, Naomi aus dem Heim heraus und in eine freundliche Familie hineinzuführen. Ohne Erfolg.
Er sagt, er hat nur mit deinem Handtuch vor dem Badezimmer gestanden, sagte sie. Jedes Mal, wenn ich ins Bad bin, stand er da pädophil rum, fauchte ich. Ob ich mein Shampoo hab, ist auch genug Schaum in der Wanne, hab ich die Seife? Glaubt ihr, ich bin zu blöd, meine Sachen mit ins Bad zu nehmen? Ich sag dir, das ist ein Perverser mit großem Pimmelpee.
Ständig beschwert sich Naomi, dass die Pflegeeltern ihr auf die Pelle rücken, auch wenn die bislang als freundlich und zuverlässig galten.
Die anderen hatten wahrscheinlich bloß zu viel Schiss, um was zu sagen, meinte ich.
Naomi ist 14 Jahre alt. Ihre Mutter hat sich vor einigen Jahren das Leben genommen. Naomi fand sie in der Badewanne. Der Vater trinkt, Naomi kümmerte sich eine ganze Weile um ihn, bis das Jugendamt die Situation auflöste. Inzwischen scheint sie mit allen Wassern gewaschen.
Die benutzt sehr viele Schimpfwörter. Die redet mit anderen manchmal sehr unhöflich, also eine Rebellin, würde ich jetzt mal sagen. Und Naomi raucht manchmal. Also mit 14 finde ich das krass.
Die 12-jährigen Zwillinge Ida und Greta haben Homegirl gelesen und merken im Gespräch darüber immer wieder an, wie irritierend sie Naomis Ausdrucksweise finden. Allerdings gibt es von Anfang an, mitten in ihren Schimpftiraden, Erinnerungsblitze, die die Stimmung schlagartig verändern.
Ein Bild von meiner Mom platzte unaufgefordert in meinen Schädel. Ich erinnerte mich an ihr Lächeln. Ich versuchte es zu löschen, ging aber nicht. »Ist alles in Ordnung, Naomi?« äffte ich meine Pflegemutter nach. »Heilige Affenscheiße! Irgendwann habe ich aufgehört mitzuzählen, wie oft sie mich das gefragt hat. Und dann er. Kim hat mich vor hinterhältigen Männern wie dem gewarnt.
Kim, eine zentrale Figur im Buch. Sie ist auch eine Jugendliche im Heim, etwas älter als Naomi, und gibt sich als ihre mütterliche Beschützerin und Freundin. Gemeinsam mit ihrer festen Freundin Nats ist Kim für Naomi so etwas wie der anarchische Gegenentwurf zur Erwachsenenwelt und vor allem die einzige Peergroup, die Naomi hat. Alex Wheatle entwirft sie allerdings keineswegs als vertrauenswürdige Figur, wie er selbst sagt.
Obviously, Naomi hasn't got that many friends.
Offensichtlich hat Naomi nicht besonders viele Freunde. Und so hängt sie sich rein in diese eher flachen Freundschaften, weil es sich zumindest so anfühlt, dass irgendjemand sie mag. Und so glaubt und klammert sie sich an das, was Kim sagt. Und die wird eine Art Anführerin. Aber Kim hat offensichtlich einen ganz eigenen Plan. Was passiert, wenn man jung ist? Egal, ob du in einem Heim aufwächst oder in einer anderen Einrichtung. Wenn du jung und verletzlich bist, zieht es dich manchmal dahin, wo du glaubst, dass es gut für dich ist. Aber Kim ist ganz klar nicht gut für sie. Das muss Naomi aber noch herausfinden.
Den beiden Leserinnen Ida und Greta ist das mit der schrägen Freundschaft ziemlich schnell klar.
Also sie glaubte zwar, dass Nats und Kim ihre Freunde waren, aber Nats war immer so eifersüchtig auf sie. Das nervt ja auch total. Kim, ja, ich fand die jetzt auch nicht so als gute Freundin, weil ich finde, gute Freunde, vor denen kann man weinen. Und sie war ja auch manchmal traurig oder sauer und sie hat nicht wirklich die Wut an denen ausgelassen. Nee, ich finde, das waren nicht ihre Freunde.
Echte Freundschaft könnte Naomi bei den Goldings finden. Einer schwarzen Familie mit den Eltern Tony und Colleen, die bereits zwei jüngere Pflegekinder aufgenommen haben. Sharina und
Pablo. Ich habe Pablo so gemocht, der war so süß.
Ein goldiger, kleiner Junge, der ständig Schultasche und Pausenbrot vergisst und damit die Herzen erobert, auch Naomis. Er ist der tapsige, süße Clown, der alles sagen darf, ohne dass es gemein klingt. Und so ist er auch derjenige, der das einzige Problem, das es mit den Goldings gibt, ganz beiläufig aufspürt, obwohl es da noch gar kein richtiges Problem ist. Naomi hat sich gerade von Pflegemutter Colleen die Haare flechten lassen, zu Afrozöpfchen.
Pablo beäugte mich, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen. Und, fragte ich, wie viele Sternchen von 10? Pablo lachte, legte sich die Hand auf den Mund und lachte wieder. Dann nahm er die Hand aus dem Gesicht und fragte, dürfen weiße Mädchen Zöpfchen haben? Natürlich dürfen sie, lächelte Colleen. Sharina lachte, aber ich musste dran denken, was wohl die älteren schwarzen Mädchen von meinen Zöpfchen halten würden.
Es gibt richtig Ärger an Naomis Schule. Plötzlich geht es um Kulturzugehörigkeit und darum, wer sich mit welchen Insignien schmücken darf. Naomi als weißes Mädchen sollte demnach jedenfalls keine Afrozöpfchen tragen. Unverständnis bei den Leserinnen Ida und Greta.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil jeder kann so sein, wie er möchte. Jeder kann das haben, was er möchte. Jeder kann eine Frisur tragen, die er will. Natürlich kann jemand angegriffen sein, weil der daran gewöhnt ist, dass es eher so in seiner Kultur ist. Aber es ist doch schön, dass die Kultur weitergereicht wird, auch an andere Menschen, die nicht zu der Kultur gehören. Sie hatte ja auch eine dunkelhäutige oder schwarze Freundin, Natascha. Und ich finde, das ist kein Unterschied. Die haben halt nur eine andere Hautfarbe und mehr nicht. Ich finde das normal.
Im Buch wird aber deutlich, dass die Hautfarbe eben doch für mehr steht und dass einiges Konfliktpotenzial darin liegt, wenn man das unterschätzt. Beim Besuch der Großeltern Golding bekommt Naomi eine Diskussion mit, in der Tonys Vater sich vehement dagegen ausspricht, dass die Familie ein weißes Mädchen aufnimmt. Schwarze Kinder hätten es nötiger als sie. Naomi ist vor den Kopf gestoßen und berichtet ihrer Freundin Kim von dem Vorfall. Von Kim befeuert, fliegt die Sache auf und so wird Naomi auch in dieser netten Familie kein dauerhaftes Zuhause finden. Grundsätzlich scheint es kompliziert zu sein, wenn in Großbritannien Familien Kinder mit anderer Hautfarbe aufnehmen wollen. Dazu Autor Alex Wheatle.
Whether a black family can foster a white child or a white family can foster.
Ob eine schwarze Familie ein weißes Kind aufziehen kann oder eine weiße Familie ein schwarzes, hängt normalerweise von den Behörden vor Ort ab, wo immer das ist. Aber was ich wirklich wichtig finde, wenn du eine weiße Familie bist, die ein schwarzes Kind aufnimmt, dann sollte diese Familie gut informiert sein über Nationalität, Kultur und Traditionen des Kindes Und genauso andersrum. Eine schwarze Familie, die ein weißes Mädchen oder Jungen aufnimmt, sollte ebenfalls gründlich Bescheid wissen über den kulturellen Hintergrund und alles, was das Kind betrifft. Das ist wichtiger als die Hautfarbe allein.
Am wichtigsten aber ist, das wird im Lauf der Geschichte klar, dass überhaupt jemand sich kümmert und einem Heimkind oder Pflegekind das Gefühl gibt, wertvoll und wichtig zu sein. Darum hat Alex Wheatle, der selbst von 2 bis 16 Jahren in Heimen und bei Pflegefamilien gelebt hat, sein Buch diesen Kindern gewidmet. Er verbringt jedes Jahr Weihnachten mit Heimkindern, weil die oft nicht wissen, wohin, sagt er. Für das Buch hat er etliche Interviews geführt und nicht zuletzt fließen seine eigenen Erinnerungen in diese Geschichte ein. Glaubt er, dass jemand wie Naomi seinen Roman lesen und sich darin wiedererkennen würde?
Ich hoffe, dass Naomi oder jemand, der in einer ähnlichen Situation lebt wie sie, sich für ein Buch wie Homegirl interessieren würde. Denn diese Art Charaktere findet man kaum in Büchern. Also ist es eine schöne Idee, wenn die Naomis der Welt, wo immer sie sein mögen, sich so ein Buch schnappen und sich selbst darin finden. Denn es geschieht selten genug, dass Naomis in Jugendliteratur vorkommen.
Bei den 12-jährigen Zwillingen Greta und Ida jedenfalls ist Naomis Geschichte angekommen und sie hat bleibenden Eindruck hinterlassen.
Der Autor hat das richtig gut beschrieben, wie sie sich fühlt. Man hat auch immer richtig mitgefühlt. Aber wenn ich sie wäre, ich könnte das nicht aushalten.
Dass man es beim Lesen aber eben doch aushält und sogar richtig Spaß hat, liegt an Naomis Humor und dem insgesamt sehr speziellen Sprachwitz. Auf Deutsch funktioniert das vor allem deshalb so gut, weil die Übersetzerin Conny Lösch hier eine Bravourleistung hinlegt. Das sieht auch Autor Alex Wheatle so, der ihr übrigens keine große Hilfe war.
Sie hat mich angerufen oder gemailt, um zu fragen, was diese oder jene Redewendung genau bedeutet. Ich habe aber nichts dazu gesagt. Also hat sie selbst Lösungen fürs Deutsche gefunden, die richtig gut funktionieren. Wenn es also irgendwelche Würdigungen gibt für dieses Buch, dann hoffe ich, dass sie auch welche bekommt. Sie hat ihre Sache fantastisch gemacht. Ich bin ihr sehr dankbar.
Alex Wheatles Buch Homegirl ist ein lesenswerter, intensiver Roman, nicht nur für junge Leute, allerdings auch nichts für ganz schwache Nerven. Denn mit dem Showdown am Ende fallen manche Figuren regelrecht aus der Geschichte heraus. Naomi aber wird nochmal durchstarten.
Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Maria Backer war das über Homegirl von Alex Wheatle. Conny Lösch hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen und der empfiehlt ihn ab 12 Jahren. Ich sag mal, das müssen schon sehr nervenstarke 12-Jährige sein. Wir kommen noch mal kurz zurück zum Bilderbuch, denn am 21. August feiert Ali Mitgutsch seinen 85. Geburtstag. Er ist einer der bekanntesten Kinderbuchillustratoren Deutschlands. Ende der 60er Jahre erschien sein erstes Wimmelbuch, Rundherum in meiner Stadt. Seitdem sind die Wimmelbücher Ali Mitgutschs Markenzeichen. Er selbst nennt sie lieber sich selbst erzählende Geschichtenbücher. Großformatige Bilderbücher, in denen Generationen von Kindern immer wieder Neues entdecken. Witziges, Kurioses, jedenfalls Unmengen von Details. Ali Mitgutsch ist ein genauer Beobachter des Lebens und all das fließt in seine Bücher ein, die komplett ohne Text auskommen. Die Szenen spielen in der kindlichen Alltagswelt, auf dem Spielplatz, in der Stadt, im Park, im Schwimmbad und so weiter. 2015 erklärte Ali Mitgutsch im Deutschlandfunk, wie er zu seiner Art zu zeichnen kam.
Ich habe da immer als Vorbild den Stummfilm. Wie ich ein Kind war, haben wir immer Stummfilme gesehen, irgendwo so in der Schule und so. Dann gab es immer so Stummfilme, die da gelaufen sind. Und die hatten alle theatralische Bewegungen. Die haben alles überzogen, weil sie ja keinen Ton hatten. Die mussten also alle gestisch erklären. Und wenn ich ein Bild male, so für Kinder, das ohne Text auskommt, dann muss das auch gestisch ganz besonders stark sein, also in demonstrativen Bewegungen.
Ali Mitgutsch, der Erfinder der Wimmelbücher, wird am 21. August 85 Jahre alt. Zum Geburtstag hat der Ravensburger Verlag den Jubiläumsband »Mein großes Wimmelbuch« von Ali Mitgutsch herausgebracht und das Memory »Meine schönsten Wimmelbilder« mit 24 Karten. Und das waren die Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Im Studio war Dina Netz. Einen schönen Samstag noch.